flüsterte mir gerade so zu, ich habe vergessen, dich vorzustellen. Stell dich einfach selbst vor, sag ich, mache ich. Einige kennen mich vielleicht, auch mein Name ist David Kunz. Ich bin einer der Pastoren der Fokuskirche in Düsseldorf und Mönchengladbach. Ich war vor einem halben Jahr, sogar weniger glaube ich ungefähr, das letzte Mal hier. Und ich freue mich immer wieder, bei euch hier in Krefeld zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, du kommst irgendwo hin in der Welt und du triffst Glaubensgeschwister und du weißt, das ist Familie. Ihr gehört zusammen und ich fand es so bewegend, gerade eben auch, wie hier die neuen Mitglieder aufgenommen wurden, weil ich mir dachte, wie wunderbar ist Gottes Familie, wie genial sind seine Geschichten. Es ist nicht immer einfach, alles einfach, aber es ist herrlich, dazu zu gehören, weil wir einen guten Gott haben und weil die Gemeinde Jesu so wunderbar vielfältig ist. Amen, das ist doch so was Schönes. Und ich freue mich so riesig, mit euch in diese nachösterliche Zeit gehen zu dürfen und ich habe meine Predigt heute mal genannt, Liebe nimmt sich Zeit und schafft Raum. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt, ich habe das Thema freigestellt bekommen, hatte ich relativ sofort, als ich wusste, dass ich bei euch predigen werde, einen Text oder einen Gedanken aus dem Neuen Testament auf dem Herzen, den ich gerne mit euch heute teilen würde. Und ich möchte heute zum Einstieg mit euch in einen nachösterlichen Text gehen. Wir haben vor kurzem Ostern noch gefeiert, die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu. Und heute möchte ich aus dem Johannesevangelium zum Einstieg den ersten Text lesen, der nach der Auferstehung von Jesus passiert. Und möchte das mal mit euch lesen am Anfang. Johannes 20, Abvers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wo sind wir hier im Kontext? Wir sind gerade in Johannes 20. Maria Magdalena, heißt es am Anfang des Kapitels, kommt am ersten Tag der Woche, dem Sonntag, ans Grab gelaufen. Sie will vielleicht trauern. Und während sie dort ans Grab kommt, und das habt ihr vielleicht letzte Woche gefeiert an Ostern, merkt sie, das Grab ist leer und sie weiß gar nicht, was sie mit sich anfangen soll. Und Maria Magdalena läuft zurück und sie holt Petrus und Johannes, die Jünger, weil sie sagt, hey, was denkt ihr darüber? Und die beiden laufen mit ihr nochmal zum Grab. Und sie kommen auch zum Grab und sehen, das Grab ist tatsächlich leer, die Frau hat die Wahrheit gesprochen, ja, da liegen nur noch die Grabtücher zusammengefaltet. Aber die wissen auch nicht, was sie denken sollen und sie gehen wieder zurück zu den anderen Jüngern. Aber Maria Magdalena, sie bleibt am Grab. Während Petrus und Johannes schon wieder weg sind, bleibt Maria dort. Und während Maria dort ist, dann erscheinen ihr auf einmal zwei Engel in dem Grab. Und sie fragen Maria, warum weinst du? Maria muss also tief traurig gewesen sein, sie muss stark am Weinen gewesen sein und sie fragen sie einfach, warum weinst du? Sie spricht kurz mit den Engeln und dann setzt sie sich draußen in den Garten vor diesem Grab hin und ist weiter am Weinen und auf einmal taucht da ein Mann auf. Sie denkt, es ist der Gärtner, ihr kennt die Szene wahrscheinlich, wenn ihr schon mal das Evangelium gelesen habt. Und auch er fragt sie dieselbe Frage wieder, Maria, warum weinst du? Oder er fragt, warum weinst du? Und sie denkt nur, ach, der Gärtner. Und sie fragt zurück, wo hast du denn Jesus hingelegt? Wo hast du ihn hingelegt? Und er antwortet gar nicht auf ihre Frage, sondern er nennt sie in dem Moment beim Namen Maria. Und sie dreht sich um und in dem Moment erkennt sie Jesus und sagt, Rabuni, mein Herr. Sie sieht, das ist Jesus. Sie ist total aus dem Häuschen, sie freut sich, Jesus ist nicht nur, das Grab ist nicht nur leer, das bedeutet, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und sie läuft zurück zu den Jüngern und erzählt den Jüngern, hey, Jesus ist auferstanden. Aber das Spannende ist, die Jünger, die wissen immer noch nicht so richtig, was sie damit tun sollen. Und es das heißt, und da sind wir bei unserer Textstelle jetzt, dass sie sich in ihren Häusern versammeln und die Türen verschließen, weil sie Angst haben vor den Juden. Das heißt, wir sind in so einem Mittelbereich. Die Jünger haben einerseits irgendwie gehört, das Grab ist tatsächlich leer. Maria sagt sogar, Jesus ist ihr begegnet, er ist auferstanden. Aber die Jünger sind noch am Zweifeln. Und auf einmal tritt Jesus unter seine Jünger mitten hinein und er begegnet ihnen. Und ich dachte, das ist doch so spannend auch für uns. Was passiert denn da in dieser ersten Versammlung nach Ostern? Heute ist eure erste Versammlung nach Ostern. Was ist es, was Jesus uns nach Ostern sagen will? Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut darin, Ostern zu feiern, uns daran zu erinnern, wow, Jesus, er ist am Kreuz gestorben, er hat meine Schuld vergeben. Herr Jesus ist wieder auferstanden, er ist der lebendige Gott. Aber was bedeutet es denn jetzt für unser Leben? Was macht das mit unserem Leben? Ich glaube, Ostern feiern wir dann gebührend, wenn es unser Leben verändert. Wenn es nicht nur ein Moment ist, wo wir feiern und preisen und denken, wow, und eine gute Worship-Zeit haben, sondern wenn Ostern tatsächlich unser Leben in der Praxis, im Alltag verändert. Wenn der Montag nach dem Sonntag anders wird. Und ich habe mir diese Textstelle angeschaut und ich finde die so schön. Das Erste ist, Jesus tröstet sie. Er zeigt ihnen die Wundmale. Er zeigt ihnen, hey, ich bin es tatsächlich. Es ist nicht irgendjemand anderes hier. Ich bin nicht irgendein Geist oder sowas, weil Jesus einfach da war. Jesus tröstet sie, sagt, Friede mit euch. Die müssen unfassbar furchtsam gewesen, die müssen unfassbare Angst gehabt haben. Er sagt es zweimal, Friede sei mit euch. Aber dann ist meine erste Frage, was ist das Erste, das Allererste, was Jesus den Jüngern sagt? Sagt er ihnen, ey, ich bin wirklich der allmächtige Gott? Sagt er ihnen, ey, ihr dürft mutig sein? Nein, der allererste Satz, und um den soll es mir heute gehen, sagt Jesus Folgendes. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Schau mal, an Ostern hat doch Jesus eigentlich gesagt, es ist vollbracht. Ostern ist doch eigentlich der Zielpunkt einer langen Geschichte. Jesus am Kreuz, er sagt, das Werk ist vollendet, das Werk ist vollbracht, ich habe es vollbracht. Und hier begegnet er den Jüngern das erste Mal und sagt ihnen, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Er sagt, ja, das Werk ist vollbracht, aber ich will es mal umdrehen. Eigentlich beginnt das Werk jetzt gerade erst. Mein Werk ist vollbracht und euer Werk beginnt. Ich will das mal mit zwei Blumen in der Illustration nochmal verdeutlichen. Ich habe mal so zwei Blumentöpfe mitgebracht. Der linke Topf ist leer und meine Frage ist, was muss passieren, dass aus dem linken Topf der rechte Topf wird? Und die Wahrheit ist, in den linken Topf muss ein Same fallen. Dieser Same muss sterben und dann entsteht aus diesem Samen eine Frucht, ein Baum, und der trägt wiederum Früchte. Und ich glaube, dass genau das ist, was an Ostern sinnbildlich passiert ist. An Ostern feiern wir, an Karfreitag feiern wir, dass Jesus Christus sein Leben gibt, als Same in diese Erde, dieser Welt fällt, stirbt. Nur wenn der Same stirbt, kann er neues Leben hervorbringen. Er steht auf an Ostersonntag. Das Reich Gottes breitet sich in dieser Welt aus. Und jetzt ist die Frage, wachsen auch Pflanzen, wachsen Früchte an diesem Baum? Und weißt du, wer diese Früchte sind? Das sind du und ich. Wir sind die Zweige daran. Und die Frage ist, bringen wir jetzt auch Früchte? Das gute Botschaft ist, du musst nicht nochmal sterben am Kreuz. Das hat Jesus Christus vollbracht. Aber weißt du was? Dass die Früchte hervorgebracht werden, es ist Teil deines Auftrags. Meine Botschaft so ist, ja, die Liebe Jesu ist vollbracht am Kreuz. Aber weißt du, was jetzt der Auftrag ist? Dass diese Liebe auch nach draußen gebracht wird. Das Kreuz von Jesus ist umsonst, wenn keiner die Botschaft vom Kreuz hört. Und ich möchte heute so eine mutmachende Predigt heute halten darüber, dass wir beide, dass du und ich, dass wir alle nicht Ostern von Ostern hören und in so eine Dankbarkeit verfallen und am Ende auf unserem Sessel einschlafen und denken, wow, Jesus ist gut. Sondern ich glaube, was Ostern mit unserem Leben machen will, ist, es will uns mobilisieren, die gute Botschaft von Ostern rauszubringen. Diese Botschaft von Ostern nicht für uns selbst zu behalten. Ich will es mal so simpel sagen. Ostern bedeutet, jetzt bist du dran. Ostern bedeutet, Jesus hat sein Werk vollbracht. jetzt bist du dran. Wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Und ich glaube, dass dieses Bild mit den Blumentöpfen uns zwei wichtige Sachen gibt. Also mein Wunsch ist, ich glaube, mein Gebet auch für mich selbst ist, dass wir als Christen heute rausgehen, nicht nur heute, unser Leben neu leben nach dem Motto, wem muss ich die Botschaft von Ostern bringen? Mit wem sollte ich sie teilen? Geteilte Freude ist doppelte Freude. Aber die Gefahr besteht immer, wenn wir darüber sprechen, dass wir etwas tun müssen, dass wir in Aktionismus verfallen. Deswegen mein erster Punkt ist, dieses Bildes ist, die Äste, du und ich, wir können nur dann Frucht bringen, wenn wir mit der Wurzel verbunden bleiben. Schaut mal, in Johannes 15 heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Mein Gedanke heute ist nicht, dass du jetzt rausgehst und sagst, oh, der Prediger hat gesagt, ich muss mehr tun und jetzt muss ich mal aktiv werden. Mein Wunsch ist, dass du mit Jesus verbunden bleibst, aber dass du aus ihm heraus anfängst, Frucht zu tragen. Und jetzt kommt der zweite Punkt, der ist mir heute noch viel wichtiger. Wisst ihr, diese Äste, sie können nur die Frucht tragen, die schon im Samen angelegt ist. Also wenn wir darüber nachdenken, dass wir Frucht bringen sollen, dass wir gesendet werden, dann bedeutet es, wir können nur das als Frucht bringen, was Jesus uns vorgelebt hat. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also in anderen Worten, wir müssen uns anschauen, wie wurde denn Jesus gesandt, um zu verstehen, was unser Auftrag ist. Nur das, was wir bei Jesus sehen, kann Vorbild sein für das, was auch wir tun sollten. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ich möchte mit euch heute mal das Leben von Jesus anschauen. Ich glaube, dass wir vom Leben von Jesus so viel lernen können dafür, wie unser Leben aussehen darf, wenn wir gesandt sind. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, über die wir sprechen könnten heute Morgen. Aber ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt so einen Kerngedanken aufs Herz bekommen aus dem Leben Jesus. Und ich möchte mit euch vier kurze Bibelstellen anschauen und mal schauen, wie sah denn das Leben Jesu aus? Schon mal, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann merken wir interessanterweise, er hat 33 Jahre gelebt, aber er hat nur 3 Jahre auf dieser Erde gewirkt. Und wenn wir wissen wollen, wie wir leben sollten, dann müssten wir uns doch mal diese 3 Jahre anschauen. Was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du daran denkst, das hat Jesus ausgemacht, das hat sein Leben ausgemacht, das sollte auch mein Leben ausmachen? Zeichen und Wunder, Predigten, ich weiß es nicht. Ich habe heute eine andere These mitgebracht. Ich glaube, Jesu Leben hat sich dadurch ausgezeichnet, unter anderem, dass er sich Zeit genommen hat für Menschen und dass er Raum in seinem Leben geschaffen hat. Und ich wünsche euch so als Evangeliumshaus und ich wünsche es so für mein Leben, dass wir in der heutigen Zeit Licht sind dadurch, dass wir uns Zeit nehmen für Menschen und Raum schaffen in unserem Leben. Wahrscheinlich das größte Opfer für uns Deutsche, die so einen durchgetakteten Alltag haben. Aber ich werde noch mehr drauf eingehen. Wir springen mal rein in diese 4 Bibelstellen. Die erste Bibelstelle finden wir in Lukas 8. Geht mal mit uns so durchs Lukas-Evangelium. In Lukas 8 ist Jesus unterwegs zu einem Mädchen, die im Sterben liegt. Das ist die Tochter von Jairus. Jairus, ein Vorsteher der Synagoge, er kommt zu Jesus und sagt, hey, ich habe eine 12-jährige Tochter und sie liegt im Sterben. Bitte komm unbedingt. Nur du kannst ihr Hoffnung bringen. Nur du kannst sie heilen. Und Jesus lässt sich darauf ein und Jesus läuft diesem Jairus hinterher zu seinem Haus. Er muss eine längere Wanderung auf sich nehmen. Und während er so unterwegs ist, sammelt sich eine riesen Menschenmenge um ihn. Er ist umgeben von einer Traube von Menschen. Alle wollen was von ihm, wollen ihn berühren, wollen ihn hören. Und Jesus läuft und während er läuft, merkt er auf einmal, wie ihn jemand berührt. Wie von ihm Kraft ausgeht. Und Jesus dreht sich um zu den Jüngern. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Er sagt, ey, Jungs, wer hat mich angefasst? Und die sagen, Rabbi, hier sind tausende Menschen um dich herum. Irgendjemand wird dich schon berührt haben. Und Jesus sagt, nein, mich hat jemand angefasst. Wir wissen, es ist die blutflüssige Frau. Es ist eine Frau, die seit vielen Jahren an schwerem Leiden leidet. Sie war bei vielen Ärzten, hat viel Geld ausgegeben und ihre letzte Hoffnung ist Jesus. Und irgendwie packt sie den Mut zusammen und in dieser riesigen Menge, obwohl Jesus unterwegs ist zu einem anderen Ort, fasst sie den Mut und sie fasst ihn an. Undenkbar für die damalige Kultur. Was macht Jesus jetzt? Ermahnt er sie? Sagt ihr, hey Frau, ich habe andere Dinge zu tun. Du weißt doch, da stirbt ein 12-jähriges Mädchen. Was traust du dich, mich anzufassen auf dem Weg zu einem sterbenden 12-jährigen Mädchen? Du darfst mich nicht anfassen, es ist unrein. Jesus bleibt stehen. Er dreht sich um und er wartet, bis jemand sich zeigt, der es war. Wer war's? Und die Frau kommt nach vorne, zitternd, ängstlich. Was wird Jesus sagen? Und er sagt zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Ich weiß nicht, ob du so stressige Tage kennst. Alles ist voll, du hetzt von einem Termin zum anderen. Alle wollen was von dir. Wenn du ein Vater, eine Mutter bist, dann weißt du das, wenn 2 oder 3 Kids gleichzeitig irgendwas von dir wollen. Und Jesus nimmt sich die Zeit und schafft Raum für diese eine Frau. Wir springen in Lukas 18, 10 Kapitel später. Jesus ist wieder umgeben von einer riesigen Menge an Leuten. Alle wollen von ihm hören, alle wollen von ihm ein Wort. Und dann kommen einige Eltern und die sind so dreist, dass sie diesem großen Rabbi ihre Kinder bringen und zu ihm sagen, Rabbi, nimm mal unsere Kinder auf den Schoß, segne sie, mach was mit ihnen. Und die Jünger von Jesus wollen so seine Bodyguards sein, ja. Die sagen, hey, halt mal die Kinder weg, die wollen ihn schützen, der hat doch so viel zu tun. Und Jesus schickt seine Jünger weg, sagt, weg Jungs, lass die Kinder zu mir kommen. Und er gibt ihnen nicht nur ein High Five oder was auch immer, er nimmt sie auf seinen Schoß, er herzt sie. Er legt ihnen die Hände auf, heißt es im anderen Evangelium. Und er sagt, lass die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht zurück, denn das Himmelreich gehört ihnen. Wieder viele Menschen, alle wollen was von Jesus. Seine Jünger wollen ihn schon beschützen. Und Jesus schafft Raum und nimmt sich Zeit. Selbes Kapitel, einige Verse später. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Und er kommt in die Nähe von der Stadt namens Jericho. Wieder, ihr könnt es, müsst das schon erkennen, eine riesige Menschenmenge um ihn herum. Alle wollen was von ihm. Er ist mittlerweile bekannt in der Stadt. Die Leute reihen sich an den Straßen auf, weil sie unbedingt mal da diesen Rabbi sehen wollen. Und am Straßenrand sitzt ein blinder Bettler. Und er schreit, weil auch er weiß, Jesus ist seine einzige Hilfe. Und er schreit, Jesus, Jesus. Und die anderen um ihn herum sagen schon, ey, sei mal leise, stör mal Jesus nicht. Erkennt ihr das Muster? Jesus wird immer von Menschen gerufen und irgendjemand um ihn herum meint immer schon, was er weiß, was Jesus tun sollte. Jesus, keiner hat dich berührt. Jesus, geh mal weg, Kinder. Sei mal leise, sei mal leise. Und Jesus bleibt stehen. Er ruft den Bettler zu sich und er fragt ihn. Er ließ den Mann zu sich führen. Als dieser nahe herangekommen war, fragte Jesus ihn, was soll ich für dich tun? Herr, flehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Du sollst sehen können, sagt Jesus zu ihm, dein Glaube hat dich geheilt. Wieder ein Wunder, Heilung. Und wisst ihr, wir lesen dieses Wunder und ich habe bestimmt schon eine Predigt darüber gehört und worum ging diese Predigt und ich finde es auch nicht schlecht. Die Predigt ging darum, dass Jesus heilen kann, stimmt's? Jesus kann heilen, lass alles zurück, was dich festhält, er wirft seinen Mantel von sich. Weißt du, was mich in dieser Geschichte anspricht? Dass Jesus stehen bleibt, sich zu dem Mann führen lässt und fragt, was willst du, dass ich dir tue? Jesus wusste doch, was der braucht. Warum fragt er ihn überhaupt noch? Weil Jesus so interessiert ist an diesem Mann. Und wir gehen weiter, ein Kapitel später, das ist die letzte Stelle, Lukas 19. Jetzt ist Jesus in Jericho, er hat gerade den Blinden geheilt und schon wieder ist dieselbe Menschenmenge, die ihn umgibt und er ist unterwegs nach Jerusalem, er hat das Kreuz vor sich, Jesus weiß schon, die Kreuzigung steht an, er muss jetzt schon unter Stress gestanden haben. Und als er mit der Menschenmenge in die Stadt einzieht, kommt er an einem Baum vorbei. Und wer Bibelleser unter euch kennt die Geschichte, er kommt an dem Baum vorbei, er bleibt stehen. Weil auf diesem Baum oben sitzt ein kleiner Mann, ein ganz schön reicher kleiner Mann, Zachäus. ein Zöllner, der auch weiß, mein Leben ist katastrophal, aber wenn es eine Hoffnung gibt, dann ist es Jesus Christus. Und er klettert auf diesen Baum, was damals ein Unding war für einen Mann in seinem Stand. Und Jesus bleibt stehen. Und ich lese es vor. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an und rief, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Jesus treibt das Ganze noch auf die Spitze. Er sagt, er bleibt nicht nur stehen, er sagt nicht nur zu Zachäus, was willst du, was ich dir tue? Er sagt zu ihm, ich muss heute dein Gast sein. Jesus entscheidet, umgeben von hunderten Leuten das Kreuz vor sich, dass er jetzt einfach mal einen Nachmittag bei Zachäus im Haus verbringen wird. Undenkbar für die Menschen damals. Jesus nimmt sich Zeit und schafft Raum. Wisst ihr, das ist so eine simple und einfache Beobachtung, aber ich glaube, die stellt uns eine Frage. Für wen solltest du dir Zeit nehmen und Raum schaffen in deinem Leben? Wisst ihr, wir sagen immer, hey, wir wollen sein wie Jesus, hey, und dann denken wir daran, dass wir beten für Kranke und sie werden geheilt, dass wir Menschen das Evangelium predigen. Weißt du, was ich glaube, was meine Botschaft an dich heute ist? Weißt du, wie du mehr sein kannst wie Jesus? Indem du dir Zeit nimmst für Menschen. Indem du ihnen zuhörst. Indem du ihnen Liebe zeigst. Und wenn ich ganz ehrlich bin und in mein Leben schaue, dann merke ich so schnell, Jesus, schick mich bitte an Nordpol. Aber Gott, ich habe keine Zeit. Ich habe eine Ehefrau, ich habe Kinder, ich habe eine Arbeit, ich promoviere. Jesus, alles habe ich, aber keine Zeit. So ticken wir manchmal, oder? Ich kann mich so gut erinnern, ich war vor ein paar Monaten bei uns in der Kirche und ich war am Predigtschreiben. Und ich war in Eile, es war Freitagnachmittag und ich musste die Predigt für den Abend fertig haben in der Jugend. Und während ich dort so Predigt schreibe, da höre ich, wie jemand ins Gebäude kommt. Ich dachte, jetzt habe ich mal das Bürogebäude der Kirche für mich alleine, ich kann endlich mal in Ruhe Predigt schreiben. Und ich merke, wie jemand reinkommt. Und ich höre ihn und ich denke mir, weißt du was, ich rede jetzt kurz mit ihm und dann mache ich weiter. Und ich dachte mir, ich erlaube mir einen Spaß. Ich bin mit meinen Leuten in der Kirche manchmal so ein bisschen flapsig unterwegs. Und dann habe ich dachte, es wäre ein Freund von mir, Johann oder Timo, dachte ich. Und ich war im Eckraum im Büro und dann dachte ich, weißt du was, ich mache ganz leise die Tür auf und ich erschrecke den jetzt mal. Und dann bin ich raus aus diesem Eckraum, aus dem Büro, habe mich so angepischt, habe links in einem Druckerraum gesehen, da steht die Person, die guckt sich da um. Ich laufe hin und mache so, wah! Die Person springt rum und macht, wah! Da steht ein Obdachloser vor mir. Ich so, was machst du hier? Er so, was machst du hier? Ich so, das ist mein Kirchengebäude, nicht deins. Ja, aber ich dachte irgendwie, ich wollte mich hier nur umschauen. Bierflasche schnell versteckt, als er gesehen hat, da steht ein Pastor vor ihm so ungefähr. Ich dachte mir, Alter, was machst du hier? Ja, und dann hat er irgendwie bei anderen Obdachlosen gehört, dass unser Kirchengebäude offen ist und wollte mal vorbeischauen, ob er irgendwas finden kann. Ich denke mir, Junge, red mit ihm kurz und denke mir, ja gut, schön, dass du da warst. Jetzt, du kannst wieder gehen, ich will meine Predigt weiterschreiben. Und dann fing er an zu reden. Und zu reden. Er erzählt mir seine Lebensgeschichte und ich denke mir, es ist echt eine krasse Geschichte, aber weißt du was? Ich muss meine Predigt schreiben. Und er redet weiter. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Du weißt eigentlich, jetzt dürftest du zuhören. Aber innerlich habe ich schon die ganzen To-Dos im Kopf, die ich noch machen muss. Und ich denke mir, komm mal zum Ende, Kollege. Und in dem Moment spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, David, schau mal, du willst eine Predigt schreiben, aber hier bist du noch nicht mal bereit, Liebe zu zeigen. Und ich habe es gerafft. Ich habe mich hingesetzt, habe ihm ein Getränk angeboten und er ist geblieben eine Weile. Und wir haben miteinander gesprochen, er hat mir eine unfassbar wahnsinnige Geschichte erzählt, wie er auf der Straße gelandet ist. Wisst ihr, was für zerbrochene Biografien da auf der Straße rumlaufen? Er hat sich ja nicht entschieden, ich will jetzt mal auf die Straße. Mehrfach dem Tod von der Schippe gesprungen. Katastrophale Familienverhältnisse. Und ich habe einfach gemerkt, indem ich ihm zuhöre, was für eine Liebe ich ihm zeigen kann. Ich habe die ganze Zeit gedacht, darf ich jetzt vielleicht noch mal das Evangelium teilen oder sowas. Ich habe die ganze Zeit gemerkt, wie Gott einfach sagt, hör ihm doch einfach mal zu. Und irgendwann, ich weiß es nicht, nach Stunde, anderthalb Stunden war der Kollege fertig mit dem Erzählen. Ich glaube, ich hatte 3 Sätze bis dahin gesagt. Und ich habe ihm einfach nur gesagt, hey, weißt du was, ist so schön, dass du da warst. Wenn du willst, kannst du nochmal am Sonntag wiederkommen. Ich fand es einfach schön, dich kennenzulernen. Und ich habe in kurzen Sätzen, und er hat mich gefragt, konnte ich ihm das Evangelium am Ende teilen. Und als er rausgegangen ist, habe ich so gemerkt, wie Gott mich wie Gott mein Herz anrührt und sagt, ist es eigentlich so schwierig, Menschen zu lieben? Und ich weiß nicht, ob du diese Geschichte nachvollziehen kannst, aber ich glaube, es beschreibt so, wie wir ticken. Wir sind in so einem Alltag, hey, ich bin voll in meinem Modus, ich habe vor mir, was zu tun ist. Und ich verliere aus den Augen, wen Gott mir eigentlich vor die Nase setzt. Ich habe die Predigt im Blick und eigentlich will Jesus, dass ich diesen Mann einfach liebe. Ich bin aufgewachsen in einem Zuhause mit 4 Geschwistern, wir waren 5 zu Hause. Und wisst ihr, ich habe das immer für selbstverständlich genommen, aber mittlerweile verstehe ich erst, wie besonders es ist. Wir hatten zu den 5 Kindern, hat meine Eltern immer Pflegekinder zu Hause aus Familien, wo ein Elternteil verstorben war oder aus schwierigen Elternhäusern. Wir waren immer zu Hause 6 oder 7 Kids. Und im Rückblick schaue ich zurück. Weißt du, meine Mama, die war nie auf der Bühne. Die hat nie gepredigt. Die war keine Pastorin, die war keine große Frau Gottes, die von allen anerkannt wurde. Aber wisst ihr was, zu Hause habe ich gesehen, was es heißt, Menschen zu lieben. Sie hat gekocht, sie hat geputzt. Mein Haushalt mit 5 Kindern ist schon Limit. Dann noch ein Pflegekind. Wir hatten ein Pflegekind mit einer Behinderung zu Hause. Was für eine Arbeit das war. Aber sie hat es gesagt, das ist mein Dienst. Und heute schaue ich erst zurück und denke mir, das ist für mich ein Glaubensheld. Das ist für mich eine Frau Gottes. Und ich möchte dich so ermutigen. Woran denkst du, wenn Jesus zu dir sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch? Kommen dir dann schon der Schweiß und denkst, boah, was muss ich jetzt machen? Ich möchte dir heute sagen, was ich glaube, wozu Jesus dich ermutigt. Nimm dir Zeit und schaff Raum in deinem Leben. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die in unserer Mitte sind, die am Zweifeln sind. Aber die Sorge haben, wenn ich jetzt meine Zweifel teile, dann kriege ich 3, 4 Bibelstellen um die Ohren gehauen. Hey, glaub doch einfach. Weißt du, was sie bräuchten? Die bräuchten jemanden, der ihnen einfach zuhört und sagt, weißt du was, ich bete für dich. Ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, die irgendwie Fragen haben, aber Angst haben, platte Antworten zu bekommen und vielleicht nie die Frage stellen. Und ich glaube, dass wir uns Zeit nehmen sollten für 3 Dinge. Und damit will ich so langsam auf die Zielgerade kommen. Die erste Sache ist gute Gespräche. Vor ein paar Jahren hatte ich einen guten Freund oder einen Jüngeren, der ist durch mich zum Glauben gekommen und er ist durch eine schwere Lebenskrise gegangen. Und irgendwann hat er mich so angerufen, hat gemeint, David, können wir mal telefonieren? Und ich habe gesagt, okay, komm, wir telefonieren. Auch damals schon, mein Alltag war irgendwie voll, wie immer. Jeder Deutsche sagt ja, kennt ihr das? Wie geht's dir? Ja, aktuell recht viel, aber ansonsten gut. So eine Default-Antwort in Deutschland. Es war auch mein Fall wieder. Er fragt mich, können wir telefonieren? Ich sage, komm mal, Alex, wir machen's. Und wisst ihr was? Das Telefonat mit ihm, es war grausam. Wenn du mal Menschen begleitest in der Krise, nur Vorwürfe. Also er hat die Krise, aber er war natürlich nicht dran schuld. Alle anderen waren schuld. Nur Vorwürfe, nur rumgemault, nur sich beschwert. 1 Stunde lang. Und am Ende des Telefonats dachte ich mir nur, das mache ich nicht nochmal. Da gehe ich mit so viel, also ganze Energie rausgesaugt. Und ich merke, wie er mich am Ende fragt, hey, könnt ihr demnächst nochmal telefonieren? Und ich denke mir, oh Mann. Und ich merke, wie Jesus zu mir sagt, mach's. Und ab dann haben wir im regelmäßigen Abstand bestimmt für 1 Jahr lang regelmäßig Gespräche geführt. Ich sage euch eins, ich habe mich auf die Gespräche nicht gefreut und danach war ich fix und fertig. Aber ich habe es gemacht, warum? Weil ich den Eindruck hatte, Jesus will es von mir. Und wisst ihr was, nach einem Jahr, er ist aus der Krise langsam rausgekommen, hat er Folgendes zu mir gesagt und es hat mich bewegt. Weißt du was, David, ich bin ja auch in der Kirche und so ist er, du warst der Einzige in dieser Krise, der sich regelmäßig Zeit für mich genommen hat, dass ich reden darf. Ich möchte dir eins sagen, weißt du, was manche Menschen brauchen? Die brauchen keine Predigt. Die brauchen einen Ort, wo sie mit dir sprechen können. Sie brauchen einen Ort, wo du ihnen zuhörst, wo sie dir zuhören, wo du fragst, was kann ich für dich tun? Du brauchst die Antwort gar nicht vorab. Die zweite Sache, die wir tun dürfen, in nicht nur gute Gespräche, ist die gute Botschaft zu teilen. Und vielleicht wirst du da nervös und denkst dir, wie soll ich die gute Botschaft teilen? Soll ich jetzt an der Kassiererin beim Aldi das Evangelium erzählen? Hey, wenn du das kannst, tu es, bitte. Sei mutig, teil deinen Glauben. Ich habe gehört, hier gibt es so ein paar Evangelisten an der Ampel, erzählen sie schon, haben sie schon Menschen zu Jesus geführt. Aber weißt du, was du tun kannst? Du kannst einfach deine Geschichte teilen. Wenn du nicht der Ampelprediger bist, der Busprediger bist, wie wäre es, wenn du öfters mal Menschen deine Geschichte erzählst? Deine Geschichte, die kann der andere in Frage stellen, aber weißt du was? Am Ende ist es deine Geschichte. Du wirst Menschen nicht immer überzeugen, aber du wirst immer Christus bezeugen können. Und damit möchte ich auf den dritten und letzten Punkt kommen. Ich glaube, wir sollten Zeit nehmen für gute Gespräche, die gute Botschaft und das dritte, Gottes Kraft. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Letztes Jahr auch im Sommer in unserem Kirchengebäude ist unten drin Kick, kam ein Kammerjäger, weil Kick Probleme mit Mäusen hatte. Ich dachte mir, für sowas bräuchte man Hausmeister. Wir haben aber keinen Hausmeister. Wer muss also anreisen, wenn der Kammerjäger kommt? Pastor David. Also muss ich mitten an meinem Alltag, wo es auch wieder bestimmt irgendeine Predigt zu schreiben ging, da rumgehen und mit diesem Kammerjäger da durchs Gebäude gehen. Ich dachte mir schon, gut, ich schließe ihm auf, der wird sich schon allein zurechtfinden. Aber Pustekuchen, natürlich hatte der keine Ahnung von unserem Gebäude. Ich musste ihn also minutiös durchs ganze Gebäude führen und ihm alles zeigen. Ich werde immer bei so Terminen nervös, weil ich mir immer denke, ey, ich bin nicht angestellt, um hier einen Kammerjäger durchzuführen. Aber wenn du mal Pastor werden solltest, es gibt viele Termine, TÜV-Termine, Prüftermine, Kammerjägertermine, Hausmeistertermine. Das frisst dann einen großen Teil deiner Arbeitszeit auf. Das ist doch auch schön. Auf jeden Fall, ich laufe mit diesem Kammerjäger rum und auch wieder denke ich mir, weißt du was, wenn ich jetzt schon mit ihm rumlaufe und Zeit verbringe, dann will ich die Zeit wenigstens nutzen. Und irgendwie am Anfang der Zeit mit diesem Kammerjäger frage ich ihn einfach so, ob bist du auch gläubig? Wir sind ja hier eine Kirche, sind Sie auch gläubig? Und er schaut mich an und ich frage ihn so, wenn du eine Frage an Gott haben könntest, was würdest du Gott denn fragen? Und er schaut mich an und sagt, weißt du, was ich ihm fragen würde? Warum er so ein Arschloch ist? Erster Satz, war die Stimmung direkt klasse. Toller Einstieg ins Gespräch. Er sagt, schau doch mal die Kinder, die überall leiden. Die Kriege, die Not der Welt. Ich muss erstmal schlucken. Nichts gesagt. Weitergegangen mit ihm. Die ganze Zeit gebetet, Herr Jesus, wie soll ich dieses Gespräch noch ins Gute wenden? Was? Ich dachte, Jesus, ich bin jetzt mal hier Zeuge und könnte irgendwie Licht sein. Und irgendwann, wir sind unten bei uns in der Tiefgarage. Und während wir dort in der Tiefgarage sind, habe ich den Impuls, den habe ich nicht immer, vom Heiligen Geist, habe den Eindruck, ihm zu sagen, ich glaube, du bist das dritte von drei Kindern, das jüngste. Und du hast in deinem Leben das Gefühl bekommen, dass du der Jüngste bist und immer übersehen wurdest. Und du bist enttäuscht von deinen Eltern und enttäuscht von Gott. Ich habe gedacht, das kann ich dem nicht sagen, dem Kerl. Also, was ist, wenn es nicht stimmt? Ich kenne den Mann nicht. Aber Gott hat mich so gedrängt. Ich bin hin und sagte, also, wollen Sie mal was ganz Verrücktes hören? Würden Sie sagen, ja, okay. Kann es sein, dass Sie das dritte von drei Kindern sind, dass Sie zwei ältere Geschwister haben und dass Sie immer das empfinden, dass Gott Sie übersehen hat und Ihre Eltern auch? Sagt er, stimmt. Ich dachte mir, ach du liebes Lieschen. Und dann sage ich, dann habe ich eine Botschaft für Sie heute. Ja, Sie denken, dass Gott Sie übersehen hat. Aber genau deswegen bin ich heute hier, um Ihnen zu sagen, es stimmt nicht. Gott ist unfassbar interessiert an Ihrem Leben. Und selbst wenn Sie nichts von Gott wollen, Gott will was von Ihnen. Er will mit Ihnen eine Beziehung haben. Dann sagt er nur, ja, das hätte Gott mir ja mal früher sagen können. Dann sage ich, naja, deswegen sage ich es Ihnen ja jetzt. Lieber spät als nie, oder? Ja. Und weiter ist er gegangen. Er hat dann am Tag nicht auf die Knie gegangen und hat sein Leben Jesus gegeben. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dieser Moment hat was mit seinem Herzen gemacht. Und ich bin nicht der, der auf der Straße Leuten predigt. Aber ich möchte dir eins sagen. Du kannst die Person sein, die Menschen in ihrer Krise begleitet, sodass sie ihren Glauben nicht verlieren. Du kannst die Person sein, die den Mittagstisch am Sonntag unter der Woche öffnet, dass Menschen eine Familie kennenlernen. Du kannst die Person sein, die Menschen durch gute Gespräche und Zuhören ernst nimmt in ihrer Situation. Du kannst die Person sein, die Menschen deine Geschichte erzählt und Menschen Jesus kennenlernen. Und weißt du was? Du kannst auch die Person sein, der Gott ein prophetisches Wort schenkt, dass irgendein Kammerjäger erkennt, Gott sieht mich und kennt mich. Dafür brauchst du keinen Theologieabschluss. Dafür brauchst du die Bereitschaft, Jesus so wie du gesendet wurdest, so will ich mich auch senden lassen. Teresa von Avila hat Folgendes gesagt: Christus hat niemand auf Erden außer euch. Keine Hände außer euren, keine Füße außer euren. Deine Füße sind es, mit denen er umhergeht, um Gutes zu tun. Deine Hände sind es, mit denen er die Menschen jetzt segnet. Ich möchte mit uns beten. Vater, wir bedanken dir dafür, dass Ostern bedeutet, dass du das Werk vollbracht hast. Halleluja. Danke, dass wir nicht erneut die Sünde dieser Welt tragen müssen. Danke, dass du uns gerecht gesprochen hast. Und Herr, wir vernehmen heute deinen Ruf, so wie du ihn den Jüngern gesagt hast. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus, du kennst unsere Leben, du kennst unseren Alltag, du kennst unsere To-Dos und was auch immer in unserem Herzen ist. Aber Jesus, mein Gebet ist heute, dass sich das Evangeliumshaus Krefeld, dass sich einzelne Leute bereit erklären und sagen: Herr, ich will mich senden lassen. Wie? Indem ich mir Zeit nehme und Raum schaffe für Menschen. Herr, wir wollen dir ähnlicher werden. Ich bete dafür, dass in den nächsten Tagen Momente entstehen, wo gute, tiefe Gespräche entstehen. Herr, wo wir die gute Botschaft teilen können auf natürliche, liebevolle Art und Weise. Und Jesus, wo du mit deiner Kraft unseren Auftrag bestätigst. Ich bete für prophetische Worte, für Worte der Weisheit, für Worte der Erkenntnis, für Einblicke, Herr, dass wir Menschen damit dienen können. Herr, wir lieben dich. Und wir wollen, dass immer mehr Menschen auf dieser Welt diese Liebe kennenlernen. So wie du gesandt wurdest, so sende uns, Herr. Wir sind bereit.